Himmlischer Vater, ja, wir danken dir, denn du hast wirklich in deiner Souveränität uns die Möglichkeit gegeben, jetzt hier unseren Probegottesdienst auszuführen. Wir waren auf der Suche nach Räumlichkeiten und wir haben Räume bekommen von dir, Herr. Und wir sind dir dankbar, dass wir wieder als Gemeinde, als Glaubensgeschwister zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten. Nicht in der Weise, wie wir es gewohnt waren, mit Gesang und all den anderen Dingen. Und trotzdem wissen wir, Herr, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns vorbereitest. Lenke du besonders auch unsere Konzentration, Herr, auf die Botschaft, dass wir nicht abgelenkt sind von all den Dingen, die wir sehen, sondern auf dein Wort hören. Dass wir bereit sind, dass du unsere Herzen öffnest, um von deinem Wort auch ergriffen zu werden und auch dass dein Wort auch Veränderungen in uns hervorruft. Und das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ein Pastor musste mal eine Kinderansprache halten und er hat sich vorbereitet. Er hat zwei Bananen zur Kinderansprache mitgebracht und vorher hat er natürlich Folgendes gemacht. Die eine Banane, die hat er in den Kühlschrank gemacht, damit diese länger frisch bleibt, zumindest innen drin. Und die andere Banane, die war ganz, ganz alt, die hatte immer schön gelb angestrichen, wie so eine Banane eben aussieht, wenn sie schön frisch ist. Und so hat er diese zwei Bananen mitgebracht zum Gottesdienst und hält die zwei Bananen den Kindern vor ihren Augen. Und er fragt, nimmt die eine Banane, die im Kühlschrank war, die ganz braun von außen aussieht und fragt die Kinder, wer wünscht sich diese Banane? Wer will die gerne essen? Sehr wenige strecken. Dann nimmt er die bemalte Banane, die ganz schön aussieht und fragt, wer will diese Banane gerne haben? Und viele strecken, vielleicht sogar auch die Eltern, aber viele Kinder strecken, weil sie die Banane haben wollen. Und dann fängt der Pastor an, diese angemalte Banane aufzumachen und drin ist die Banane so braun, dass man sie eigentlich gar nicht mehr essen kann. Und er nimmt die andere Banane, die äußerlich nicht so schön aussieht und macht sie auf und diese ist schön frisch. Der Pastor wollte mit diesen Bananen den Kindern zeigen, dass wir Menschen sehr oft nach dem Äußeren beurteilen. Wir sehen etwas und wir beurteilen es und legen nicht viel Wert darauf, zu überlegen, wie sieht es eigentlich innerlich aus. Und es ist auch das, worum es heute in dem Predigttext geht. Zumindest scheint es so, wir wollen gemeinsam auf den Predigttext schauen und sehen, was Gott in diesen Versen, die wir jetzt gemeinsam lesen, in 1. Samuel 13, 1 bis 13, ist unser Predigttext, 1. Samuel 16, 1 bis 13, und wollen gemeinsam sehen, was Gott in diesen 13 Versen für uns vorbereitet hat, was er sagen möchte. Lasst uns gemeinsam lesen, oder ich möchte laut vorlesen, aber liest mit mir mit in deiner Bibel. Und der Herr sprach zu Samuel, 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Vers 4. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber er sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diese hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen. Er aber sprach, diese hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu ihm, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiter. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das Predigtthema, was ihr vielleicht schon in dem Handouts gelesen habt, lautet ein König nach dem Herzen Gottes. Ein König nach dem Herzen Gottes. Und der allererste Punkt, wir werden nur zwei Punkte heute betrachten, die uns der Autor vom ersten Samuelbrief gibt, ist Gott sorgt. Und das sehen wir in Versen 1 bis 3. Gott sorgt. Ich möchte nur mal vorlesen, dass wir die ganzen Texte mal vor uns haben. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Und jetzt aufgepasst, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König auszusehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Unser Predigttext in Vers 1 beginnt mit einer Frage von Gott an Samuel. Wie lange willst du trauern um Saul? Und wer ist dieser Saul, um den Samuel hier trauert? Natürlich können wir die Frage kurz beantworten. Saul ist König von Israel. Und zwar der allererste König von Israel. Doch wie ist Saul zu diesem König gekommen oder zu seiner Aufgabe als König gekommen? Ein König zu haben, entstand aus dem Wunsch, so zu sein wie die anderen Völker. Das war der Wunsch von Israel. Wir sagen oder wir lesen es in 1. Samuel 8. Und dieser Wunsch nach einem König, wie ihn die anderen Völker haben, zeigt eigentlich, oder der Text offenbart es uns in Samuel, dass sie ihren eigenen oder ihren richtigen König Gott selbst ablehnen. Samuel hat diesen Wunsch nach einem König sehr persönlich genommen. Es hat ihn angegriffen. Er dachte, das Volk hält ihn für zu alt oder unfähig, diese Aufgabe auszuführen, sie anzuleiten als Prophet. Doch Gott macht Samuel klar in 1. Samuel 8, dass es nicht um ihn geht. Sie verwerfen nicht Samuel, sie verwerfen Gott selbst als ihren König. In ihrem Wunsch nach einem König verwerfen sie den, der König ist. Und zwar Gott. Und so kommt es dazu, dass Samuel Saul als König salbt. Und zwar ein König nach den Herzen der Menschen. Und dieser König nach den Herzen der Menschen war Gott nicht gehorsam. Und Gott hat ihn verworfen. Wir haben das letztes Mal betrachtet in 1. Samuel 15. In dem ganzen Kapitel geht es darum, dass Saul nicht gehorcht. Und in Vers 26, 1. Samuel 15, Vers 26, dort lesen wir, Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Der König, den das Volk hat, ihr Anführer, war Gott nicht gehorsam. Gott hat ihn verworfen. In was für einer schlimmen Situation befindet sich eigentlich das Volk Gottes? Und das ist der Kontext, den uns die Bibelstelle oder den uns das erste Samuelbuch gibt, warum Samuel trauert. Samuel trauert um Saul. Er trauert um das Volk Gottes. Vielleicht hat er Angst, dass das Volk wieder zurückfällt in die Zeiten der Richter, weil sie keinen wirklichen Anführer haben, keinen Anführer von Gott. Und die Trauer, die Samuel für Saul hat, ist nicht unangebracht. Weil wir lesen Vers 1 nicht, dass Gott fragt, warum trauerst du um ihn, sondern wie lange willst du um ihn trauern? Wie viele Tage willst du noch verbringen in Trauer um dieses Ereignis, dass ich ihn verworfen habe, den König Israels? Wir wissen, dass die Bibel oder Salomo schreibt im Buch der Prediger in Kapitel 3, Vers 4, dass alles seine Zeit hat. Das ganze Kapitel geht darum, alles hat seine Zeit. Und er macht eine Auflistung. Und im Vers 4, im Prediger 3, Vers 4, da schreibt Salomo, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Gott hat uns Menschen mit Gefühlen ausgestattet. Das drückt dieser Text aus und viele weitere. Und so gibt es Nachrichten, über die wir uns freuen. Wenn Menschen geboren werden, wenn Menschen heiraten, Menschen haben Geburtstag. Es gibt Nachrichten, schlechte Nachrichten, in die wir trauern. Wenn jemand krank ist, todkrank oder vielleicht sogar gestorben ist. Und so hat alles seine Zeit. Und was wir sehen in Samuels Trauer ist, dass er nicht einfach nur ein Prophet ist, der von allem unberührt ist. Das Volk Gottes ist ihm nicht egal. Samuel, oh Saul, ist ihm nicht egal. Er trauert um den Zustand der Menschen, die er kennt. Er trauert um den Zustand vom Volk Gottes. Er trauert um Saul. Er trauert nicht über ein verlorenes Fußballspiel, wie wir es heute oft sehen. Und er trauert auch nicht, weil er zu wenig Beachtung bekommt von dem Volk um ihn herum. Nein, Samuel hat Mitgefühl. Er trauert um Saul und er trauert um den Zustand vom Volk Gottes. Wie soll es weitergehen? Samuel hat Mitgefühl und wir können auch uns mal fragen, wie sieht es bei uns aus? Haben wir auch Mitgefühl für andere Menschen, Menschen, die vielleicht noch nicht an Gott glauben? Trauern wir um unsere Nachbarn, die das Wort Gottes, das Evangelium, das wir ihnen vielleicht auch öfters schon gesagt haben, nicht annehmen oder ablehnen? Trauern wir um Gemeinden, die keine Räumlichkeiten haben, wie wir sie vor kurzem eben auch nicht hatten? War das eine Zeit der Trauer für uns, eine Zeit der Ungewissheit? Trauern wir um andere Menschen oder sind wir vielmehr die Menschen, die darüber reden, wie schlimm es den anderen geht, am besten noch mit ganz anderen? Doch der Vers 1, den wir in unserem Predigtext haben, ist nicht einfach nur ein Vers der Trauer, sondern er ist genauso auch ein Vers der Hoffnung, den Gott uns gibt. Denn wenn wir den zweiten Teil betrachten, schau mal rein, Samuel Kapitel 16, Vers 1, im zweiten Teil sagt Gott, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Es geht nicht darum, dass Gott überrascht war von Saul, seinem Ungehorsam. Es geht nicht darum, dass Gott nun einen Plan B sucht und so lange darf Samuel trauern, bis Gott einen Plan jetzt aus dem Ärmel zieht. Das ist nicht das, was unser Vers 1 oder Vers 1 hier im Predigtext uns sagen möchte. Vielmehr sehen wir hier, dass alles nach dem vollkommenen, nach dem perfekten Plan Gottes läuft. Es läuft genauso, wie Gott es vorherbestimmt hat. Denn er hat für sich einen König ausersehen. Er fordert Samuel auf, nach Bethlehem zu gehen. Dort gibt es einen König, den habe ich für mich ausersehen. Und dieses Wort, das der Autor hier benutzt für ausersehen oder in manchen Übersetzungen steht ersehen oder sogar auserwählt, je nachdem, welche Übersetzung du heute hast, ist eigentlich das Schlüsselwort in diesem Predigtext. Es kommt 9-mal vor. Leider kommt es in der deutschen Übersetzung nicht so rüber, weil der Autor es auf verschiedene Weise übersetzt. Einmal sehen wir ausersehen, dann sehen wir gesehen. In Das ist neunmal, kommt das hebräische Wort hier vor, das benutzt wird. Und einmal auch im, oder zweimal auch im negativen Sinne, ihn habe ich nicht ersehen. Das ist der Kernpunkt unserer Predigt. Gottes Auswahl. Gott erwählt sich einen König nach seinem Herzen. Und gleich nach der Anweisung, die Gott Samuel gibt, er soll losgehen, sagt Samuel, wie soll ich hingehen? Wenn Saul davon erfährt, er wird mich töten. Und hier sehen wir oder offenbart sich ein bisschen die Menschenfurcht, die Samuel hat. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass Saul sich verändert hat. Es sind einige Tage, Wochen vergangen, nachdem Samuel weggegangen ist von Saul. Und seitdem hat er ihn auch nie wieder gesehen. Und es deutet darauf hin, dass Saul sich verändert hat. Er ist noch schlimmer geworden als vorher. Vorher hat er nicht auf das Wort Gottes gehört, aber er hat Samuel noch respektiert. Er wollte Ansehen von Samuel haben, weil er gesagt hat, schau mal, ich habe auf das Wort Gottes gehört. In Kapitel 15 kannst du das lesen. Doch die Angst von Samuel deutet darauf hin, dass Saul sich verändert hat, zum Schlechten hin. Und Samuel fürchtet sich. Er fürchtet sich, wenn Saul es mitbekommt, dann kann er sterben. Doch Gottes Plan hört hier nicht auf. Das Volk wollte einen König haben und sie haben einen König bekommen. Doch wohin hat das geführt? Jeder kann es sehen in 1. Samuel bis Kapitel 15 von Kapitel 8. Aber nun hat Gott für sich einen König auserwählt. Und er ermutigt Samuel hinzugehen und diesen König zu sagen. Es gibt Hoffnung für sein Volk. Er hat sein Volk nicht verworfen. Er hat es nicht vergessen. Vielmehr, Gott sorgt für sein Volk. Er hat für sich einen König ausersehen und den soll Samuel salben. Ein menschlicher König steht immer in der Gefahr, sein Königreich zu verlieren. Entweder durch Feinde, die ihn angreifen, ihm das Leben nehmen oder sein Reich wegnehmen. Oder vielleicht auch Menschen aus seiner eigenen Reihe, die danach trachten, die Königsherrschaft an sich zu reißen. Doch der wahre König, und das offenbart uns der Predigtext, der wahre König verliert niemals die Kontrolle über sein Königreich. Das ist es, worum es hier geht. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Gott führt seinen Plan aus. Und ist das nicht eine tröstende Wahrheit für uns in dieser schwierigen Zeit? Ich meine, so viel hat sich in dem letzten Jahr verändert. Von heute an, ein Jahr zurückgedacht, so viel hat sich verändert. Gerade wegen der Corona-Pandemie. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwo Schwierigkeiten, Angst, Ungewissheit. Wie geht es weiter? Manche haben irgendwie viel zu viel Arbeit durch diese Corona-Pandemie, weil sie neben ihren Hausarbeiten oder neben ihren Arbeiten im Haus ihre Kinder noch beaufsichtigen müssen mit den Hausaufgaben, noch Lehrer sein müssen für ihre Kinder, dass sie sich nicht streiten, dass sie auch ja alle Aufgaben ausführen, die sie bekommen haben. Manche machen sich Sorgen, wie soll es weitergehen mit meiner Arbeit? Ich bin schon so lange in Kurzarbeit und finanziell sieht es mit der Firma auch nicht gut aus. Vielleicht macht sie bald zu. Und wie sieht es dann aus? Stellen Firmen noch Menschen ein in der Corona-Situation? Suchen sie überhaupt noch? Manche sorgen sich, wie sie zum Beispiel die Schulaufgaben schaffen. Sie sitzen da bis spät abends und sind erst am Abend zum Abendessen fertig mit den ganzen Schulaufgaben. Manche haben zu wenig Schulaufgaben, dass sie nach 30 Minuten vielleicht schon fertig sind. Und da fragen wir uns als Eltern, lernen die überhaupt was? Hat es überhaupt irgendwie einen positiven Einfluss? Wie sieht die Zukunft meines Kindes aus, wenn es so wenig lernt? Vielleicht bist du auch in der glücklichen Lage, du hast Homeoffice, alles läuft super. Und deine größte Sorge ist, wann macht dein Friseur wieder auf, weil es wird endlich mal wieder Zeit, deine Haare zu schneiden. Bei all diesen Sorgen, die wir gerade in dieser Zeit mit uns mittragen, die wir haben, diese Ungewissheit, in der wir leben, darfst du als Kind Gottes sicher sein, dass Gott seinen Plan ausführt. Gott gibt dir Kraft in deiner Schwachheit. Er gibt dir Mut in deiner Mutlosigkeit. Er schenkt dir Trost in deiner Trostlosigkeit. Du darfst trauern. Samuel trauert. Doch vergiss nicht, was Gott sagt. Er sorgt für sein Volk. Er hat für sich einen König ausersehen, um ihn zu salben, um sein Volk zu führen. Und in dieser Gewissheit, dass Gott für sein Volk sorgt, dass Gott für Samuel sorgt, dass er sich nicht fürchten braucht vor Saul, der vielleicht noch schrecklicher geworden ist oder der schrecklicher geworden ist, geht Samuel und führt den Auftrag aus, weil er weiß, Gott sorgt für ihn. Gott ist souverän und es gibt niemanden, nicht mal Saul, der den Plan Gottes vereiten kann. Gott führt aus, was er vorherbestimmt hat. Und das führt uns zum zweiten Punkt von unserem Predigttext. Und das sind die Verse 4 bis 13. Gott erwählt. Gott erwählt. Ganz am Anfang vom Samuelbrief in Kapitel 3 kannst du dich vielleicht erinnern, wenn du das Kapitel mal gelesen hast oder die Predigt auch angehört hast, dass in Kapitel 3 vom ersten Samuelbrief Samuel das erste Mal die Stimme Gottes hört. Und was macht er? Gott spricht zu ihm und er steht auf, er rennt zu Eli und sagt, hör, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein, mein Knabe, leg dich hin, ich habe dich nicht gerufen. Und Gott spricht wieder zu Samuel und Samuel steht auf, rennt wieder zu Eli und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein, leg dich hin, ich habe dich nicht gerufen. Das Ganze passiert dreimal. Und beim dritten Mal versteht Eli, dass Gott zu Samuel spricht und sagt, wenn Gott zu dir spricht, dann sag zu ihm, hör, sprich, denn dein Knecht hört. Und so kommt es, dass Gott wieder zum vierten Mal zu ihm spricht und Samuel sagt, sprich, denn dein Knecht hört. Das war das allererste Mal, dass Samuel einen Dienst für Gott tut. Gott offenbart ihm, was er mit Eli und mit seinen Söhnen machen wird. Das war der Anfang vom Dienst Samuels. Wir befinden uns nun, Kapitel 16, am Ende von seinem Dienst. Doch Samuel hat sich nicht verändert. Er hört auf das Wort Gottes. Er hört darauf, was Gott zu ihm spricht. Und er geht nach Bethlehem. Er handelt nach dem Wort Gottes. Das sehen wir in Vers 4. Und dann kommen die Ältesten aus der Stadt zu Samuel und fragen ihn, zitternd, sie haben Angst, kommst du in Frieden? Wir kennen nicht genau den Grund, warum die Ältesten aus der Stadt Bethlehem Angst haben und ihn fragen, ob er in Frieden kommt. Ich meine, vielleicht war es wegen der Nachricht, dass Samuel ein Kapitel vorher, in Kapitel 15, den König der Amalekiter, dass Samuel Agag in Stücke gehauen hat. Ja, er hat den König Agag in Stücke gehauen vor den Augen der Menschen, vor Saul. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass ein solches Ereignis ganz sicher die Runde macht. Und wir können uns etwas so vorstellen, eine Person kommt und sagt, hast du gehört, Samuel hat Agag in Stücke gehauen. Nein, ist nicht wahr. Doch, er hat's gemacht, in Stücke gehauen. Vielleicht war es etwa so, und die Nachricht kam nach Bethlehem zu den Ältesten. Deswegen die Frage, kommst du in Frieden? Mit den Gedanken, hoffentlich hat er dieses Agag-Ding ein für alle Mal erledigt. Und Samuel antwortet in Vers 5, ja, in Frieden. Ich bin gekommen, den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Samuel ist kurz vor der Ziellinie. Er ist kurz vom Ende seines Auftrags. Er ist schon im Haus Isai drinne. Einer von seinen Söhnen muss er salben. Er war im Haus. Saul ist ihm nicht begegnet, auch sonst hat er keine Schwierigkeiten gehabt. Und in Vers 6 lesen wir nun, und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Ist das nicht ein schneller Gedanke oder ein schnelles Urteil, das Samuel hier fällt? Ich meine, er hat die ganzen anderen Söhne von Isai noch gar nicht gesehen und sagt, gewiss ist hier der vor dem Herrn sein Gesalbter. Denkt Samuel gar nicht an das letzte Mal nach, was da passiert ist? Was er mit Saul erlebt hat? Das letzte Mal tauchte ein großer, ein schöner junger Mann auf. Wir lesen, er war größer, ein Kopf größer als alle Israeliten damals. Er war schön schön anzusehen. Ich habe es dann auch erwähnt. Er war, wenn es sowas geben würde, wahrscheinlich Mr. Israel, der gutaussehendste Mann in Israel, in der Umgebung. Und dieser Mann begegnet Samuel oder Gott führt ihn zu Samuel, er wird gesalbt als König. Und wir wissen, es hat kein gutes Ende genommen. Warum denkt also Samuel nicht länger nach, wenn er Eliab, den allerersten Sohn von Isai, sieht? Ich meine, das letzte Mal war das Gesamtpaket von außen fantastisch, gut anzusehen, es war schön. Aber der Inhalt war einfach nur nutzlos. Ein großer, ein starker, ein gut aussehender, nur junger Mann. Doch dieser war es, der Gott verachtet hatte, der selbstsüchtig handelte, der Gott auf seiner Weise anbeten wollte. Und nun hat Samuel sein Horn mit Öl gesalbt. Eliab steht vor ihm und er will ihn schon salben. Wir können fragen, Samuel, was ist los mit dir? Hast du nichts gelernt aus der Vergangenheit? Etwas an dem Aussehen vom Eliab führte Samuel dazu, ein Urteil zu fällen. Zumindest in einigen Übersetzungen steht, er hat es in seinen Gedanken. In einigen steht, er sprach es aus. Doch Samuel hat dieses Urteil oder diese Bewertung gefällt auf der Grundlage vom Aussehen von Eliab. Und etwas hat ihn dazu geführt. Wahrscheinlich sah er sehr ähnlich aus wie Saul. Und damit meine ich seine Größe. Wir lesen das. Ein schönes Aussehen. Er war wahrscheinlich einer der Männer, die man sofort aussehen würde, wenn man an den König denkt und ihn sieht. Er war wahrscheinlich einer, der beim Schulsport als allererstes gewählt wird und jeder andere hofft, dass er auch in dieses Team kommt, weil sie gewinnen. Samuel war beeindruckt von dem Aussehen Eliabs. Und so hat er die Gedanken, das ist der Gesalbte vor Gott. Doch was sagt Gott zu Samuel? Schau in Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf das Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich denke, jeder von uns, wenn wir in Samuels Position wären, würden wahrscheinlich das Gleiche denken, wenn wir Eliab sehen würden. Er sieht das Äußerliche von Eliab und hat sofort den Gedanken, das ist der Gesalbte. Und eigentlich ist es noch ein viel stärkerer Ausdruck, da steht nämlich gewiss, also ganz sicher. Er ist der Mann, den Gott salben will. Samuel ist sich sicher. Und eigentlich macht Samuel nichts anderes, was wir eigentlich ständig tun oder sehr oft tun. Wir bewerten Leute nach ihrem Aussehen. Jeder von uns weiß, wir sollten das nicht machen, Leute nach ihrem Aussehen beurteilen. Und doch machen wir es sehr oft. Das ist eine Angewohnheit, die wir haben. Weil wir natürlich als Menschen die Augen haben, die erst sehen. Und vielleicht denkt man beim ersten Kontakt, wenn man einen Menschen sieht, dann hat man gewisse Schubladen. Und dann macht die Person, die man sieht, in eine Schublade. Vielleicht nicht beim ersten Mal, weil man sich unsicher ist, ist ja die Schublade nett und freundlich, hilfsbereit oder er sucht seinen eigenen Gewinn. Doch irgendwann mal hat man die Person bewertet und tut sie in eine Schublade. Und es gibt Schubladen für freundliche, offene Menschen. Es gibt Schubladen für komische Menschen. Es gibt Schubladen für Menschen, die nur an sich denken, die aus allem einen Gewinn für sich machen wollen. Es gibt Schubladen für Menschen, die man nicht ernst nehmen sollte. Und vielleicht hat auch dein Schrank mehr Schubladen, als ich jetzt erwähnt habe. Ich meine, dass wir Menschen nach dem Äußerlichen bewerten, war auch schon früher so. Wir sehen es in der ganzen Geschichte, gerade im Samuel. In Samuel Kapitel 4 sehen die Menschen die Philister, eine gewaltige Kriegsmacht. Und sie sehen auf das Äußerliche. Sie achten nicht darauf, dass Gott unter ihnen ist. Und was machen sie? Sie nehmen die Bundeslade mit sich. Die wird uns beschützen, weil die können wir sehen. Ein Glücksbringer. Oder in 1. Samuel Kapitel 8, die Menschen schauen auf die Völker um sich herum. Was haben die mehr, als wir haben? Sie haben einen König. Wir haben keinen König. Wir wollen einen König, weil sie haben einen König. Sie schauen auf das Äußere. Doch Gott schaut anders auf Menschen, wie wir auf sie schauen. Er ist nicht beeindruckt von der äußeren Erscheinung. Das macht Vers 7 klar. Gott schaut anders auf Menschen, wie Samuel es getan hat. Er schaut anders auf Menschen, wie wir es tun. Doch ich denke, es geht nicht darum, wo viele vielleicht darauf kommen, auf den Entschluss, dass Gott auf das Herz des Menschen schaut und dann den richtigen König wählt. Einige denken vielleicht, die Geschichte lief so ab. Gott schaut auf das Herz von Eliab. Er steht vor ihm und er schaut in sein Herz und er sucht nicht nach Gott. Oder Eliab hat nicht den Wunsch, Gott anzubeten und Gott sieht sein Herz und er sagt, nee, die sind verwerflich. Und dann schaut Gott auf das Herz von Schama, von Abinadab, das ist der zweite. Und auch dort sieht Gott in seinem Herzen nichts Gutes und sagt, nee, Samuel, den erwähle ich auch nicht. Und dann schaut er auf Schama und auf alle anderen und er sieht in das Herz dieser Männer und sagt, nee, die haben nichts für mich, die erwähle ich nicht. Und der letzte, gut, der hat was für Gott. Er hat ein Verlangen nach Gott oder was auch immer Gott dort gesehen hat und diesen erwählt er. Wir stehen leicht in der Gefahr, vielleicht das so zu verstehen. Doch es geht um etwas weitaus Wichtigeres, um etwas weitaus Größeres, was uns der Autor hier sagen oder mitgeben möchte. Eine Wahrheit, die viel wichtiger ist. Und zwar, dass Gott nach seinem Willen handelt, nach seinem Ratschluss. Gott handelt nicht nach dem Herzen der Menschen, denn er findet nichts Gutes in den Herzen der Menschen, in keinem Menschen, sondern er handelt nach seinem Herzen. Und genauso kann auch der Text übersetzt werden. John Woodhouse, ein australischer Bibelschullehrer, hat eine wörtliche Übersetzung zu Vers 7 gegeben. Er sagt, aber der Herr sieht nach seinem Herzen. Es ist nicht das Herz, das Gott von den Menschen beurteilt und dann sein König erwählt, sondern Gott sieht auf sein Herz, auf seinen Plan, auf seinen Ratschluss, auf seine Vorherbestimmung. Das ist der Punkt, den uns der Autor hier mitgeben möchte. Es gilt in Bezug auf das Herz von Gott. Nicht nach jedem Herz des Einzelnen, der einzelnen Söhne von Isai. Er schaut also nicht auf die Söhne und prüft, ob ihr Herz die Qualifikation, den Standard, seinen Maßstab erfüllt für die Aufgabe eines Königs. Denn niemand erfüllt die Qualifikation, die Gott fordert. Niemand kann nach dem Standard Gottes leben. Nicht einmal der Letzte, der in Vers 12, der erst in Vers 13 namentlich erwähnt wird. Und der Punkt, dass Gott auf sein Herz schaut, dass er nach seinem Plan handelt, das machen uns einige Bibelstellen deutlich. Gerade im Kontext von 1. Samuel lesen wir 1. Samuel 13, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Es war ein paar Kapitel vorher, das sagt Samuel schon zu Saul. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem der Herr hat geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Oder der ersehnte König von Gott in 2. Samuel 7, 21 spricht am Ende seiner Regierungsherrschaft und macht ein Fazit in 2. Samuel 7, 21. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knechten zu verkündigen. Und auch der Apostel Paulus schreibt in der Apostelgeschichte, wir lesen es in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem er ihn verworfen hatte, und er spricht über Saul, erweckte ihn David zum König, welcher auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Hier wird überall das Gleiche gesagt. Es geht nicht um einen Mann, der Gott in seinem Herzen hat. Es geht darum, dass Gott den Menschen in seinem Herzen, dass Gott einen Mann in seinem Herzen hat, um König über Israel zu sein. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Gott erwählt David nicht, weil er toll war, nicht, weil er groß war, nicht, weil er der Älteste war von seinen Brüdern. Es gab keine Grundlage für Davids Auswahl als allein die Gnade Gottes. Gott erwählte David wegen seiner Gnade. Und dieses Verständnis von dem Wort Gottes, von der Lehre ist wichtig für uns. Das ist der Schlüssel für uns als Kinder Gottes. Mit dieser Wahrheit, dass Gott sich Menschen erwählt, dass Gott uns Menschen erwählt und zu seinen Kindern macht. Weil nichts in uns zu finden ist, was gut ist, was ich für Gott entscheiden würde. Nein. Aufgrund seiner eigenen Gnade. Nicht, weil unser Herz besser ist als andere Menschen, die nicht an Gott glauben. Allein Gottes Gnade hat ihn dazu geführt, uns zu erwählen, zu seinen Kindern gemacht. Und genau das Gleiche war auch bei David. Und die ganze Geschichte zeigt, dass niemand nur an David gedacht hat. Ich meine, erst in Vers 13, von unserem ganzen Predigtext geht es darum, ein König für Gott. Und erst in Vers 13 wird er namentlich erwähnt. Dieser König für Gott, findet in keinen anderen Versen Beachtung. Der Prophet Samuel ist zum Schlachtopfer in Bethlehem und ladet Isai ein und seine Söhne. Und David ist nicht einmal da. Es ist aber nicht wie bei Saul, der sich versteckt hat hinter dem Gepäck. David hat sich nicht versteckt. Und es war auch David nicht egal, dass Samuel da war. Es deutet alles darauf hin, dass Samuel vergessen wurde. Dass David vergessen wurde. An ihn wurde nicht gedacht. Er war draußen bei den Schafen und hütete diese. Er war der Jüngste. Wir lesen das im Vers 11 und Samuel fragte den Isai, sind das alle junge Männer? Weil seine Aufgabe war nicht erfüllt. Und er sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu ihm, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und wie wichtig dieser Auftrag ist, macht genau dieser Vers deutlich. Samuel will warten auf das Essen, bis David da ist. Und wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Es könnte davon abhängig sein, wie weit David mit den Schafen weg war und sich noch frisch machen musste. Es hätte Stunden dauern können, doch Samuel war bereit zu warten. Er wollte Gottes Auftrag ausführen. Er wollte den König salben, den Gott sich erwählt hat. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Der war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seine Brüder. Und der Geist des Herrn kam über David. Von diesem Tag an weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Gott sorgt für sein Volk. Das will der Autor uns heute sagen. Gott erwählt für sein Volk einen König. Gott erwählt sich ein Volk. Der neue König ist also jemand, den Gott vorherbestimmt hat. Es ist David. Die anderen Brüder von David wurden nicht verworfen, weil sie zu gut ausgesehen haben für den Job. Sie wurden nicht verworfen, weil sie zu schön waren, weil sie zu groß waren. Wir dürfen nicht denken, dass der Text jetzt hier so angewendet werden kann, dass wenn wir zu schön aussehen, Gott uns nicht gebrauchen kann. Deswegen müssen wir uns nicht so schön kleiden. Deswegen müssen wir uns so klein wie möglich machen und hoffen, dass Gott uns eine Chance gibt, für ihn zu dienen. Das macht der Text nicht. Das können wir nicht aus dem Text lesen. Darüber spricht der Text nicht. Sie wurden nicht genommen, weil Gott in seinem vollkommenen Ratschluss David als König erwählt hat. Und das Wort, das hier benutzt wird vom Autor für Salben, kommt uns wahrscheinlich bekannt vor, denn wir hören es sehr oft im Neuen Testament. Das griechische Wort ist Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, auch wenn wir es sehr oft hören, Jesus Christus. Es ist die griechische Bedeutung für das hebräische Wort Messias. Und beides bedeutet der Gesalbte, Jesus der Gesalbte. Und nichts anderes wird auch hier angedeutet, indem David gesalbt wird. Der Gesalbte Davids, er deutet auf Christus hin, auf den vollkommenen König, der wahre gesalbte König von Gott. Und wir können nicht diesen Abschnitt einfach beenden, indem wir die Parallelen zu dem wahren König ziehen. Es gab nämlich nicht nur einen, den der Vater vergessen hatte, sondern er wurde vom Vater am Kreuz verlassen. David wurde nicht beachtet von seiner Familie und der Prophet Jesaja sagt uns, dass Jesus, der gesalbte Messias, der gesalbte Sohn Gottes, er war von allem verachtet. Gleich von Beginn der Königsherrschaft Davids, auch wenn er noch nicht gleich König wird, aber schon gesalbt ist, deutet er auf den wahren König Jesus hin. Lasst uns diese Wahrheit, die wir gehört haben, diese wundervolle Wahrheit, dass Gott für sein Volk sorgt, dass Gott sein Volk erwählt, dass Gott für sein Volk einen wahren König bestimmt hat und den Jesus Christus, den vollkommenen König, uns gegeben hat, der auch unser Prophet und unser Priester ist. Lasst uns in dieser Wahrheit Gnade finden oder Ruhe finden. Lasst uns Gott für diese Wahrheit loben. Und es ist erst der Anfang von David und wir werden, wenn wir in der Geschichte von David weitergehen, immer wieder sehen, wie er auf Christus zeigt. Denn selbst er war nicht der vollkommene König, denn nur in Jesus Christus hat Gott uns einen vollkommenen König gegeben. Und lasst uns für diese Wahrheit dankbar sein und ich werde noch beten. Amen. großer und heiliger Gott, wir danken dir für deine Gnade, die du uns gegeben hast, uns hier zu versammeln. Es ist wirklich dein souveräner Wille, den du ausgeführt hast und uns diese Räumlichkeiten gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du auch weiterhin für uns sorgst, denn das haben wir heute in deinem Wort gesehen. Du sorgst für dein Volk, du hast es nicht verworfen. Genauso wie damals tust du es auch heute noch. Du sorgst für deine Gemeinde, für deine Braut, für jeden Einzelnen von uns. Auch in dieser ungewissen Zeit gibst du uns diese Wahrheit mit, dass du uns deine Kinder erwählt hast. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir uns für dich entschieden hätten, sondern aufgrund deiner Gnade. Und wir danken dir für diese Wahrheit und wir bitten dich, schenke du uns Kraft, schenke du uns Trost, gib uns die ganze, ja, nimm uns die Ungewissheit weg, die wir vielleicht haben, mit der wir zu kämpfen haben, die Angst, die wir haben. Und führe du, Herr, deinen Plan weiter aus. Gebrauche du uns als deine Werkzeuge in dieser Welt. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.